Ja, ich danke Herr Brinkstolt und Herr Weth für diese nette Einleitung. Und ich danke auch meinen lieben Kollegen und Kolleginnen, für das, dass Sie alle gekommen sind heute und auch meiner Familie und den übrigen Zuhörern. Und ich freue mich insbesondere ausgesprochen, hier sein zu können heute an diesem Tag und diesen Vortrag hier zu halten. Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt. Ich bin ja hauptsächlich am FIAS angesiedelt, am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das Institut für Informatik und auch für Mathematik näher an den Campus Riedberg rückt, sodass es näher an die Naturwissenschaften kommt, lokal, dass es auch wissenschaftlich stärkere Interaktionen zwischen diesem Fachbereich und den übrigen Naturwissenschaften geben wird. Ich halte das für sehr hilfreich für beide Seiten. Und das Ganze wäre natürlich sehr damit gefördert, wie Herr Weth schon sagt, wenn tatsächlich das Gebäude auch am Riedberg, für diese Fakultät das Gebäude am Riedberg errichtet wird. Also toi, 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 dass das klappt. Ich hatte etwas überlegt, ob ich meinen Vortrag heute auf Englisch oder auf Deutsch halten soll. Ich habe schon ein knappes Jahrzehnt etwa keinen Vortrag mehr auf Deutsch gehalten. Letzten Endes sind die Folien auf Englisch geschrieben worden. Allerdings werde ich versuchen, diesen Vortrag auf Deutsch zu halten. Es kann sein, dass ich hier und da spontan mal switche zwischen Deutsch und Englisch. Ich hoffe, das hält sich im Rahmen. Und beginnen möchte ich meinen Vortrag mit einem kleinen Quiz, einer kleinen Aufgabe an Sie, meine Zuhörer und Kollegen. Die Aufgabe ist, um wen, ich hoffe, Sie können das gut sehen, ich hoffe, der Raum ist dunkel genug. Wenn es gut zu sehen ist, sollte hier ein Junge abgebildet sein. Meine Frage an Sie ist, um welche Person handelt es sich hier? Wer weiß, welche Person hier abgebildet ist? Ist ein Arm oben? Ja, so, da kamen schon einige Stimmen. Ich muss also gar keinen weiteren Tipp mehr geben, muss nicht etwa sagen, dass er dieses Jahr im Juni 100 Jahre alt geworden wäre. In der Tat, es handelt sich um Alan Turing, der von vielen als einer der Vater, wenn nicht der Vater, der Informatik und der künstlichen Intelligenz angesehen wird. Er hat bahnbrechende Arbeit geleistet zur Formalisierung solcher Begriffe wie Berechenbarkeit und Algorithmus. Und er ist auch ist auch sehr bekannt dafür, einer der maßgeblichen Personen gewesen zu sein, die dafür verantwortlich waren, dass die Geheimbotschaften der Deutschen im Zweiten Weltkrieg geknackt wurden von den Briten. Also er war britischer Staatsbürger. Und Alan Turing ist, wie Sie wissen, viel zu früh verstorben, höchstwahrscheinlich durch Selbstmord und vermutlich im Zusammenhang mit seiner Homosexualität, für die er nicht nur diskriminiert, sondern sogar strafrechtlich verfolgt wurde. Wir haben ihn sehr vermisst, seine Arbeit sehr vermisst in der Folgezeit. Ich werde darauf noch eingehen in meinen späteren Slides in meinem Talk. Seine Errungenschaften und die Tatsache, dass er 100 Jahre alt wurde dieses Jahr, ist natürlich schon Grund genug, ihn hier zu erwähnen am Anfang meines Vortrags. Aber insbesondere möchte ich auf eine seiner spätesten Arbeiten aufmerksam werden hier in diesem Vortrag, die sehr bedeutend ist für meine eigene Arbeit. Und das ist eine Arbeit, die den Titel trägt, The Chemical Basis of Morphogenesis. Und diese Arbeit ist eine der wichtigsten Arbeiten in der theoretischen Biologie in den letzten 100 Jahren. Sie hat die pionierende Rolle gespielt für die Rolle der Selbstorganisation in der Biologie, wird auch von vielen erachtet als eine der Wurzeln der Chaostheorie. Und das Problem, mit dem sich Turing hier befasst, ein sehr biologisches Problem, ist das der Gastrulation. Gastrulation ist der Vorgang, bei dem ein Körper, ein Embryo, seine physikalische Struktur erhält. Und in den einfachsten Lebewesen bedeutet das im Wesentlichen seinen Verdauungstrakt. Was hier dargestellt ist, ist in einem sehr einfachen Lebewesen des Seeigels, ist wie dieser Vorgang der Gastrulation vor sich geht. Am Anfang ist das Lebewesen im Wesentlichen eine Hülle von Zellen, die eine Nährlösung umgibt. Und dann an einer Seite, die später der Anus wird, stellt sich dieses Gewebe ein, wandert nach oben und trifft auf der anderen Seite den Mund, die Einstülpung, die den Mund darstellt. Im Wesentlichen wird diesen Vorgang ein Kanal hergestellt, das ist der Verdauungstrakt. Und mathematisch könnte man sagen, das ist die Transformation von einer Sphäre zu einem Torus. Und Turings Idee war, dass er war interessiert an dieser anfänglichen Einstülpung, und seine Idee war, dass durch eine erhöhte Konzentration von einer Substanz an dieser Stelle hervorgerufen wird, die er Morphogen nennt. Und er hat einen Mechanismus vorgeschlagen in diesem Paper, wie es zu dieser höheren Konzentration dieses Morphogens an dieser Stelle kommen könnte. Und dieser Mechanismus, seitdem bekannt als Turing-Mechanismus, geht ungefähr wie folgt. Man hat eine Substanz, ein Morphogen A, welches die Eigenschaft hat, dass es sich selbst verstärkt. Und dadurch, wenn es eine kleine Konzentrationenüberschuss an dieser Stelle gibt, kommt es zu einer Verstärkung. Und diese Substanz, dieses Morphogen, verstärkt auch ein weiteres Morphogen, I, welches die Eigenschaft hat, dass es das erste inhibiert und dass es schnell diffundiert, schneller als A. Und dadurch, dass es schnell diffundiert, gerät es an die Flanken von diesem Bump, der hier entsteht, und unterdrückt an dieser Stelle das Wachstum von A. Und dadurch bildet sich ein Hügel heraus, ja, eine starke, starke Konzentrationsanstieg an dieser Stelle, ein Konzentrationsabfall an flankierenden Stellen. Und wenn das System groß genug ist, würde man einen zweiten Bump finden, der ungefähr zweimal so weit ist wie die Entfernung zwischen dem Bump und diesem Tal hier. Es würde sich also eine Art periodisches Muster herausbilden. Und in 2D führt das Ganze zu diesen schönen Mustern, von denen einige Beispiele hier unten abgebildet sind. Die sind seitdem als Turing-Muster bekannt. Und die Art, wie diese Muster genau aussieht, das hängt von den Nichtlinearitäten ab, die in diesem jeweiligen System eine Rolle spielen. Er hat also Turing, und das finde ich bemerkenswert, hat in dieser Arbeit einen Mechanismus vorgeschlagen, der sehr wenig algorithmisch ist, sozusagen, der auf spontane Symmetriebrechung beruht, der sehr dynamisch ist. Und das führt mich zu der einen Folie, in der ich sozusagen meine Grand Vision oder das große Interesse, was ich habe, in meiner Forschung beschreibt, nämlich die Frage, wie lebendige Systeme funktionieren. Und damit meine ich implizit, wie bestimmte Prozesse, die wir in lebendigen Systemen erkennen, nämlich wie sie sich entwickeln, wie ihr Stoffwechsel funktioniert, das Immunsystem, die Wahrnehmung, Denken in einigen lebendigen Systemen zumindest, Verhalten und auch die Gabe, Entscheidungen zu treffen, wie diese Prozesse zu verstehen sind. Und der dominante Zugang dazu, diese Prozesse zu verstehen, den kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als algorithmisch bezeichnen. Ja, denken Sie zum Beispiel an den genetischen Code. So, man spricht davon, dass man ein genetisches Programm hat, was abgelegt ist im genetischen Code. Und dieses genetische Programm in einer Folge von Prozessen, die aufeinander aufbauen, wird aus einem einfachen Ei, aus einer einfachen Zelle, wird ein komplizierter multizellulärer Organismus gebaut. Jetzt ist es aber so, ja, das kann man so konzeptionalisieren, und das nicht nur unter Bioinformatikern weit verbreitet, sondern ich würde sagen, der dominante Blick auf lebendige Systeme von Biologen, ja, die in Netzwerken denken und in Prozessen. Jetzt ist es aber so, dass diese Algorithmen ja irgendwie implementiert werden müssen in lebendigen Systemen. Und da hat man nun mal nur bestimmte Mittel. Da hat man bestimmte Atome, die Materialien sind gegeben, Moleküle. Aber was gegeben ist, sind die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen, die physikalischen und die chemischen Wechselwirkungen. Das heißt, es gibt eine Einschränkung, was da möglich ist. Und notwendigerweise kommt es zu einer Dynamik zwischen diesen verschiedenen Entitäten, die diese Algorithmen implementieren. Und diese Dynamik geht sogar noch weiter. Es kommt nicht nur zu einer, es ist nicht nur ein sozusagen ein, eine Einschränkung für die Algorithmen, sondern die Dynamik ist imstande, selbst Struktur zu generieren. Und dafür hat Turing selbst ein sehr interessantes Beispiel geliefert. Und wir sehen, heutzutage gibt es viele Beispiele, wo wir Turing-Mustern und andere dynamisch generierte Strukturen finden, die in lebendigen Systemen eine große Rolle spielen. Und was ich denke, was ein interessant oder die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Domänen ist sehr interessant für das Verständnis von lebendigen Systemen, aber auch möglicherweise interessant für solche Dinge wie künstliche Intelligenz. Und hierauf richtet sich vor allem meine Forschung. Und in diesem, die sich vor allem mit der Entwicklung beschäftigt und mit der Perzeption. Ich werde beide Teile in diesem Vortrag auch behandeln. Und hiermit komme ich zu der Outline meines Vortrags, die aus drei Teilen besteht. Einem längeren Teil, in dem ich über spontane Musterbildung im visuellen Kortex spreche. Und hier treffen wir dann auch auf die Kreiskonstante Pi. Und einen zweiten, etwas kürzeren Teil, wo ich mich der ursprünglich von Turing gestellten Frage widme, nämlich wie ein Embryo seine Form erhält. Und dann einen dritten kleinen Teil, der den Ausblick verschafft. Beginne ich mit dem ersten Teil. Dargestellt ist das visuelle System und es soll etwas schematisch darstellen, wie der Informationsfluss ist. So ein Bild trifft auf die Retina und wird hier umgewandelt in elektrische Signale, die dann weitergeleitet werden zum Thalamus und von da zum primären visuellen Kortex. Der primäre visuelle Kortex ist sogar sozusagen die Eingangsschicht. Das ist der erste Moment, an dem unser Kortex visuelle Informationen verarbeitet. Und genauso wie man sich ein Mapping vorstellen kann zwischen der Außenwelt und der Retina, also denken Sie, Retina ist ja ein Array von Fotorezeptoren, ja, in erster Linie ähnlich zu dem Array von Pixeln, die wir haben in unseren Kameras. Darauf wird dieses Bild, was wir hier sehen, wird abgemappt, aber dieses Mapping, das führt auch fort von der Retina zum visuellen Kortex und das veranschaulicht dieses bemerkenswerte Experiment, wo einem Affen, einem Makaken, dieses Muster gezeigt wurde und gleichzeitig die Aktivität gemessen wurde, gelabelt wurde, mit Hilfe von radioaktiven Labeling-Verfahren. Und wie Sie sehen, ist das gesehene Muster oder das gesehene Gitter ist auch zu sehen in den Aktivitäten der Neurone. So, das ist der gesamte visuelle Kortex in einer Hemisphäre in dem Makaken. Und Sie sehen, das Gitter ist verzerrt, aber im Wesentlichen ist es eine nachbarschaftserhaltende Abbildung. Das heißt, nah benachbarte Punkte im visuellen Feld werden auch von nah benachbarten Neuronen im visuellen Kortex verarbeitet. Und das wiederum heißt, dass ein Neuron, was hier sitzt, das verarbeitet Reize nur in einer bestimmten Umgebung. Dies wird als rezeptives Feld bezeichnet. Ist also nicht selektiv, reagiert kaum in seiner Antwort auf irgendwelche Stimuli, die irgendwo anders präsentiert werden im Gesichtsfeld. Sondern hat einen sehr lokalen Bereich, in dem es sich aktivieren lässt. Aber das ist nicht die einzige Selektivität, die Neurone im visuellen Kortex aufweisen. Entscheidend für die Aktivität eines Neurons ist auch, welcher Stimulus präsentiert wird. Und hier findet man, dass Neurone vor allem selektiv reagieren auf die Orientierung einer Kante oder einer Linie, die in ihrem rezeptiven Feld gezeigt wird. Und das ist wahrscheinlich deshalb wichtig, weil Kanten und Linien, oder ist deshalb so, weil Kanten und Linien wichtig sind, um Objekte zu erkennen und zu identifizieren. Und das ist ungefähr sich so vorzustellen, also ein gegebenes Neuron, wenn ich zum Beispiel, was hier sitzt, im visuellen Kortex, ja, denken Sie sich den visuellen Kortex als eine im Wesentlichen als eine Gewebsschicht, die ungefähr 2 mm dick ist und mehrere Zentimeter ausgebreitet in diese beiden Richtungen. Und ein Neuron herausgegriffen, das wird sehr aktiv sein, viele, viele Spikes feuern, wenn ein vertikaler Balken in seinem rezeptiven Feld präsentiert wird. Und es wird weniger aktiv sein, weniger Spikes feuern, wenn diese Orientierung dieses Balkens abweicht von der vertikalen Richtung. Und es wird kaum feuern oder sogar unterdrückt sein, wenn die orthogonale Orientierung gezeigt wird. Deswegen ist dieses Neuron als blau gefärbt. Also es geht hier nicht um Farbsehen. Die Farben werden nur verwendet, weil das im Wesentlichen eine zyklische Variable ist, die farblich darzustellen. Man kann jetzt verschiedene Neuronen einfärben, abhängig davon, oder die Farbe kodiert, welche Orientierung ein gegebenes Neuron am liebsten sieht. Und im Folgenden, das ist jetzt für Einzelneuronen, im Folgenden interessiere ich mich für die räumliche Struktur dieser Antworteigenschaft, dieser präferierten Orientierung. Und das führt uns auf die Orientierungskarte. Und ich zeige jetzt gleich einen Film. In diesem Film wird die Aktivität von Neuronen gemessen. Der Stimulus ist ein sich bewegendes Gitter. Und das ist ein Verfahren, was über die Aktivität von vielen Neuronen integriert. Ja. Und es beruht nämlich auf die Veränderung des Sauerstoffgehalts im Gewebe der umliegenden, der aktiven Neurone. Und was Sie jetzt sehen, ist, das ist der Stimulus. Und diese schwarzen Blobs sind Bereiche, Domänen im visuellen Kortex, die aktiviert wurden durch diesen Stimulus. In jeder Domäne sind ungefähr 10, 100 bis 100.000 Neurone, die zu diesem Signal beitragen, 10 bis 100.000 Nervenzellen. Und man sieht, dass sich abhängig von der Orientierung das Aktivitätsmuster leicht verändert. So, wenn ich das jetzt durchdrehe und die verschiedenen Orientierungen, dann habe ich je nach der Orientierung verschiedene, sitzen die Blobs an verschiedenen Stellen und gleich wird reingezoomt auf eine bestimmte Stelle und da sieht es so ziemlich aus wie eine Waschmaschine. Um diesen Punkt herum dreht sich der Aktivitätsblob, wenn ich die Orientierung verändere. Das führt uns, wie wir gleich sehen werden, auf die Bezeichnung Pinwheel. Gleich wird diese Karte, diese Aktivität eingefärbt anhand dieser Karten. So an jeder Stelle ist also die, nach diesem Farbcode, die Orientierung dargestellt, die diese Stelle des Kortex am meisten aktiviert. Dieses Gebilde trägt den Namen Orientierungskarte. Ja, Karte, weil es nach wie vor eine Abbildung ist von der Retina auf dem visuellen Kortex. Und was man sieht, ist, dass diese Orientierungskarte im Wesentlichen eine repetitive Struktur darstellt, mit einer typischen Skala. Die typische Skala ist in dem Fall ungefähr 1 Millimeter. Und das ist nur ein Teil der Orientierungskarte, also der visuelle Kortex, der wird sich noch weiter fortsetzen. Je nach Spezies ist der verschieden groß. Und in dieser Karte, also die kann man, was jetzt hier dargestellt ist, mathematisch gesehen, ist die Phase eines komplexen Feldes. Man kann das damit berechnen, dass man die Aktivität an Ort X gegeben, die Orientierung eines Stimulus, aufsummiert, multipliziert mit der Phase, der komplexen Phase, und erhält dann ein komplexes Feld und dessen Betrag, dessen Argument geteilt durch 2 ist dann der Winkel, der hier farblich dargestellt ist. Und der Faktor 2 kommt daher, dass es hier eine zyklische Variable ist, die die Periodizität 180 Grad hat. Und man findet experimentell, dass dieses Muster nicht nur eine repetitive Struktur aufweist, also eine typische räumliche Skala, sondern dass die präferierte Orientierung als Funktion des Ortes sehr kontinuierlich sich verändert. Ja. Hier wurden nur 8 Farben verwendet, aber das ist der warum es hier in der Sprünge erscheint. Also es ist an den meisten Orten kontinuierlich, aber es gibt eine prominente Abweichung von dieser Kontinuität und dies sind Phasensingularitäten und die sind genannt Pinwheels, werden genannt Pinwheels. Hier sind 2 vergrößert dargestellt und der Name Pinwheel kommt wirklich von den Windrädchen, die diese farbliche Struktur hat, die man sich in den Garten stellen kann. Mit dem Unterschied, dass diese Pinwheels im Kortex sich nicht drehen. Das sind statische Gebilde. Wenn die sich mal gebildet haben, dann bleiben die so. Und man kann die, das sind also wie gesagt, Phasensingularitäten, topologische Effekte, die man auch dadurch charakterisieren kann, am besten durch ein Konturintegral. Und dieses Konturintegral, das liefert einem auch gleich die Helizität, ja, dieser Pinwheels. Pinwheels können nämlich sich entweder uhrzeigartig oder anti-uhrzeigerartig drehen. Also in diesen Punkten, in denen die präferierte Orientierung sich einmal rumdreht. Man findet nur Pinwheels, in denen die Orientierung sich ein ganzes Mal um das Pinwheel herumschraubt. Das ist ein empirischer Befund. Im Prinzip könnte man sich auch vorstellen, dass es hier zweimal rumgeht. Und das ist natürlich eine geglättete Darstellung. Hier wurde ein Verfahren verwendet, was über viele Neuronen mittelt. Diese Abbildung neueren Datums, die es ermöglicht, über einen kleineren Ausschnitt, aber doch mit Einzelzellauflösung, die Antworteigenschaften von vielen Neuronen zu messen, die zeigt ein Pinwheel sozusagen auf zellularer Skala. Also was hier abgebildet sind einzelne Neuronen und farblich ist die präferierte Orientierung dargestellt. Und man sieht, dass es wirklich einen Punkt gibt im Kortex, um den herum die Orientierung, die präferierte Orientierung sich einmal dreht sozusagen. Und die nicht eingefärbten Bereiche sind dann etwa Blutgefäße oder andere Zellen, Gliazellen, die den Stoffwechsel tragen und viel Kabel, dendrite Axone, Jedes Neuron erhält Input von 10.000 anderen Neuronen. Also das meiste im Kortex ist wirklich Kabel. So, diese Pinwheels sind also sehr interessante Phänomene im visuellen Kortex und sie charakterisieren die Struktur, die räumliche Struktur der Orientierungskarte. Das zeigt diese Abbildung. Im Wesentlichen gibt es zwei wichtige Größen, mit denen man die Struktur der Orientierungskarte beschreiben kann. Das eine ist die Periodizität, also die dominierende räumliche Wellenlänge in diesen Mustern. Und die Periodizität ist in diesen schematischen Karten alle gleich. Die haben alle die gleiche Periodizität, aber trotzdem ist ihre räumliche Struktur sehr unterschiedlich. Und dieser Unterschied wird am besten durch die Pinwheel-Statistik erfasst. Und eine grundlegende Pinwheel-Statistik ist die Pinwheel-Dichte. Und die Pinwheel-Dichte ist definiert, das ist eine dimensionslose Größe, als die Anzahl der Pinwheels pro dieser Periodizität Quadrat. Also in so einem kleinen Box, wie viele Pinwheels befinden sich da im Durchschnitt? Und dieser Wert kann stark variieren. Hier ist es fast 0, bei einer ebenen Wellenlänge wäre es 0. Es gibt Muster, bei denen die Pinwheel-Dichte Werte 4 oder höher annehmen kann. Dieser Kristall hat eine Pinwheel-Dichte von 4 und in diesem quasi-periodischen Muster ist die Pinwheel-Dichte etwas größer als 3. Und diese Größe, die Pinwheel-Dichte, aber auch die Variation der Pinwheel-Dichte über die Karte hinweg und der typische Abstand zwischen zwei Pinwheels, diese Statistiken sollen im Folgenden verwendet werden, um diese Muster besser zu charakterisieren. Denn wenn man auf Orientierungskarten in verschiedenen Spezies schaut, das ist hier dargestellt für drei verschiedene Spezies, hier ist ein Frettchen, also ähnlich verwandt zu Hund und Katze, das ist ein Galago, das ist eine Affenart und das ist ein Spitzhörnchen, das ist weiter verwandt mit Affen. Diese drei Spezies könnt ihr alle im Frankfurter Zoo bewundern. Und wenn man sich die Orientierungskarten von diesen drei Spezien genauer anschaut, dann sieht man, dass sie sich gar nicht groß unterscheiden. Wenn Sie so eine Karte nehmen und einem Experimentator, einem Experten, der viele von diesen Karten misst, hinhalten und fragen, ist das ein Frettchen oder ist das ein Galago oder ein Spitzhörnchen, Sie werden typischerweise eine falsche Antwort bekommen. Das ist bemerkenswert, diese Ähnlichkeit. Und wir haben uns gefragt, ob diese Ähnlichkeit nur qualitativ ist oder ob sie quantitativ ist. Und Pinwheel-Statistik ist das beste Mittel, diese Frage zu beantworten, ob es hier eine quantitative Ähnlichkeit gibt. Und to make a long story short, wie der Amerikaner sagt, es gibt natürlich Probleme hier, diese Pinwheel-Dichte zu messen. Man muss die Karten vorverarbeiten, man muss mit dem Rauschen klarkommen, man muss ein Verfahren entwickeln, welches diese Pinwheel-Dichte robust schätzen kann. Das haben wir alle gemacht. Man muss die Periodizität, die vielleicht variiert in diesen verschiedenen Tieren, muss man schätzen, um dann zusammen die Pinwheel-Dichte ermitteln zu können. Und wenn man das tut, dann findet man Folgendes, dass die Pinwheel-Dichte in diesen drei Spezien, Frettchen, Galago und Spitzhörnchen, inzwischen ist auch noch die Katze hinzugekommen in einer neueren Arbeit, dass die Pinwheel-Dichte quantitativ ununterscheidbar ist. Was hier dargestellt ist, jedes einzelne Symbol ist ein Gehirn. Und die Farbe des Symbols repräsentiert die Spezies, die Größe des Symbols repräsentiert einfach die Größe der gemessenen Teiles der Orientierungskarte in diesem Gehirn. Und was dargestellt ist, die Pinwheel-Dichte als Funktion der Körpergröße. Denn ja, mit der Körpergröße variiert auch die Hirngröße und man könnte sich vorstellen, dass die Pinwheel-Dichte auch damit skaliert. Aber was wir finden, ist, dass die Pinwheel-Dichte im Wesentlichen gleich ist in diesen Tieren. Die gestrichelten Linien sind die Mittelwerte. Und die Mittelwerte sind statistisch ununterscheidbar, obwohl es sich um einen sehr großen Datensatz hier handelt. Und nicht nur das, sondern der Mittelwert liegt auch nah an der Kreiskonstante Pi. Und hier tritt sie zum ersten Mal auf in meinem Vortrag. Und hier ist es, an dieser Stelle ist es mehr ein kann Zufall sein, ja, dass das so nah an Pi liegt, ja. Kann auch einen Grund haben. Ich werde im Folgenden eine Theorie beschreiben, die motiviert, dass es sich tatsächlich hier um die handelt. Und lassen Sie mich erwähnen, dass wir in diesen Arbeiten, das ist publiziert, nicht nur gefunden haben, dass die Pinwheel-Dichte, sondern auch andere Statistiken ununterscheidbar sind, quantitativ ununterscheidbar in den verschiedenen Spezies. Und da sind zu nennen die Variabilität der Pinwheel-Dichte über größere und kleinere Regionen hinweg und auch die Verteilung der nächsten Nachbarschaftsabstände. So, nimm ein Pinwheel und man fragt sich, was ist der Abstand zum nächsten Pinwheel, was man findet in der Karte. Ja? Da kriegt man eine Verteilung dieser Abstands, eine Abstandsstatistik. Und diese Abstandsstatistik, die ist ununterscheidbar in diesen Spezies. Und diese drei Statistiken, die charakterisieren die Pinwheel, die schränken den Raum der möglichen Orientierungskarten, der Struktur der möglichen Orientierungskarten stark ein. Und wie gesagt, Unterschiede sind nicht detektierbar. Und das ist, um die Relevanz dieses Befunds ein bisschen noch stärker zu erhellen, es ist schon lange bekannt, dass das Gehirn auf einem Makrolevel in verschiedenen Spezies sehr ähnlich sind. Also der Informationsfluss, die verschiedenen Areale. Zum Beispiel in allen Säugetieren wird Licht auf Retina in elektrische Signale umgewandelt und wird von da zum Thalamus und zum visuellen Kortex transportiert und da dann weiter verarbeitet. Das sind Prozesse, die sind sehr erhalten im evolutionären Stammbaum. Was man auch im Wesentlichen alle Säugetieren findet, ist eine Universalität oder eine gleiche Art der Konstruktion auf dem Mikrolevel. Also wir haben die gleichen Typen von Neurone mit den gleichen Arten von Synapsen, mit den gleichen molekularen Bausteinen, ja, den gleichen Ionenkanalen zum Beispiel. Und das kann man das ist genetisch sozusagen vererbt. Das wurde durch den Evolutionär, da gibt es ein bisschen Drift, aber im Wesentlichen wurden diese Geräte, diese Maschinen einmal erfunden und dann in der Evolution behalten und verwendet. Aber dass es eine solche ähnliche Struktur, eine gleiche Bauweise auf einem mittleren Level gibt, auf einem Level oder auf einem Modul, könnte man sagen, auf einem funktionalen Modul, was ungefähr 10.000 Neuronen enthält, ja, das ist nicht trivial. Und das lässt vermuten, oder den Schluss, den man hier ziehen könnte, die etwas provokante Hypothese wäre, dass der Unterschied zwischen unserem Gehirn und einem Spitzhörnchen ist nicht, dass wir andere Schaltkreise haben, sondern nur, dass wir mehr davon haben. Was aber qualitative Konsequenzen haben kann. Das Ganze ist nochmal, um das Ganze nochmal ein bisschen weiter auszuholen, einen kurzen Ausflug in die Evolution. Was hier dargestellt sind, sind die sechs dominanten Kladen der Gruppe von Spezies der heute noch bestehenden Säugetieren, der höheren Säugetieren. Und die Primaten, die sind hier angesiedelt, während die Frettchen und die Katzen, also Spitzhörnchen und Galago ist in dieser Gruppe, während Frettchen und Katze in dieser Gruppe sich befindet. Und wenn man diesen evolutionären Stammbaum zurückverfolgt, dann findet man, dass der jüngste gemeinsame Vorfahre vor etwa 80 Millionen Jahren gelebt hat. Und das ist bemerkenswert, weil das heißt, dass es trotz dieser 80 Millionen Jahre Unterschied im evolutionären Baum sich dieser Teil des Kortex auf nahezu identische Weise erhalten hat. Und das Ganze ist noch bemerkenswerter, wenn man folgende Überlegung anstellt. Der Neokortex, der ist vor ungefähr knapp 300 Millionen Jahren erfunden worden. Aber dann, wie Sie wissen, die Säugetiere, die dümpelten eher vor sich hin. Hier die Kreidezeit, die wurde natürlich dominiert von den Dinosauriern. Und erst als es zum Einschlag eines Meteoriten kam, vor ungefähr 65 Millionen Jahren, sind die meisten Arten und inklusive die Dinosaurier ausgestorben und die Säugetiere konnten sich in der Folge richtig entfalten und es kam erst dann zu einem erheblichen Zuwachs der Spanne der Körpergrößen und damit auch der Gehirngrößen der Säugetiere. Das heißt, und das weiß man aus Fossilien, die man aus dieser Zeit gefunden hat, es gibt keine Fossilien von Säugetieren, die größer sind als dieser hier. Und der Neokortex in diesem Fall, der ist nur 1-2 Millimeter groß. Das ist der gesamte Neokortex. So der visuelle Kortex selbst, nur ein Bruchteil davon. Das heißt, in diesem Kortex würde gar nicht ein ganzes Pinwheel, wie wir es heute finden, mitsamt Umgebung hineinpassen. Das stellt wiederum die Frage oder lässt vermuten, dass diese Pinwheels hier noch gar nicht existiert haben und erst später entstanden sind. Also unabhängig entstanden sind hier und hier und vielleicht auch noch in anderen Gruppen. Hier gibt es noch keine Messungen über diese Gruppen. Hier weiß man, dass Pinwheels nicht existieren. Das ist eine andere Struktur. Aber hier sind die Pinwheels unabhängig voneinander entstanden. Trotzdem haben sie quantitativ die gleiche Statistik. Und die Frage ist, wie kann das erklärt werden? Und die Erklärung, mit der ich, die ich heute hier vorschlagen will, ist sehr im Spirit von dem Turing-Paper, was ich zitiert habe, nämlich, dass es sich um dynamische Kräfte handeln könnte, die hier eine starke Rolle gespielt haben. Ich möchte im Folgenden kurz deshalb ein Modell skizzieren, was der Selbstorganisationshypothese, der kortikalen Selbstorganisationshypothese entstammt. Und in diesem Modell ist die Orientierungskarte mathematisch beschrieben als ein Feld, als ein komplexes Feld, dessen Amplitude die Selektivität ist an dem Ort X und dessen Phase die präferierte Orientierung ist. Und das ist im Wesentlichen das Feld, was auch experimentell gemessen wurde, in den Experimenten, die ich Ihnen gezeigt habe. Und ich will annehmen, dass dieses Feld sich entwickelt anhand einer Dynamik, die ich aufspalten kann in einen linearen Teil und einen nichtlinearen Teil. Und es entwickelt sich abhängig von den Wechselwirkungen an verschiedenen Stellen dieser Karte. Der lineare Teil, da hat uns Turing schon Vorarbeit geleistet. Dann nehmen wir einfach einen Turing-Mechanismus an, Turing-Instabilität. Die generiert uns nämlich die Periodizität, die wir brauchen, um eine Orientierungskarte beschreiben zu können. Und das einfachste Modell, was diese Turing-Instabilität liefert, ist das sogenannte Swift-Homberg-Modell, beschrieben hier. Das ist der 2D Laplacian. Und das ist Translationsinvariant, deshalb sind Eigenfunktionen ebene Wellen. Und die Eigenwerte, die findet man durch Fourier-Transformationen von diesem Operator. Und ein 1D-Schnitt durch die Eigenfunktionen, die ein wesentlichen Polynom vierten Grades darstellen, ist hier gezeigt. Und man findet, dass diese Eigenfunktionen abhängig von dem Parameter A, der als Bifurkationsparameter bezeichnet wird, positiv werden bei R größer 0. Und das sind die Bereiche, wo dann das Wachstum der ebenen Wellen positiv ist. Also das ist der, sobald A größer 0 ist, kommt es zu einem Wachstum von ebenen Wellen mit einer Wellenzahl, die ungefähr bei 1 liegt. Und das Muster entsteht. Und in 2D ist das Ganze im Frequenzraum ein Ring. Und alle Wellenvektoren, die sich auf diesem Ring befinden, gehören zu den Modien, die positives Wachstum besitzen. So, wenn wir jetzt nur den linearen Teil hätten, dann würden die immer weiter wachsen. Wir brauchen eine Nichtlinearität, um dieses Wachstum einzuschränken. Und diese Nichtlinearität ist maßgeblich dafür verantwortlich, welche Struktur am Ende herauskommt in einer stabilen Lösung. Und lassen Sie mich erst die Nichtlinearität anschreiben, dann erklären, welche Lösung ich finde und dann motivieren. Die Nichtlinearität, die wir vorgeschlagen haben, ist von dieser Form, enthält Terme z, z, z bar, wobei z bar das komplex konjugierte von z ist und ist durch zwei Parameter beschrieben. Ja. Und die zwei Parameter sind einmal g, das ist die Nichtlinearität besteht aus einem lokalen und einem nicht lokalen Anteil. Und Parameter g, der stellt dar, wie stark der lokale und der nicht lokale Anteil ist. Der nicht lokale Anteil, der ist durch Faltungen von diesem gaussischen Kern gegeben, dessen Größe Sigma ist. Also Sigma ist die räumliche Ausdehnung von diesem gaussischen Kern. Und man findet für dieses Modell, dass die Lösungen stark den Orientierungskarten ähneln und dass die Pinwheeldichten dieser Lösung, dies ist eine Simulation dieses Modells, dieser Dynamik, robusterweise, also verschiedene Anfangsbedingungen wurden hier verwendet, die Pinwheeldichte als Funktion der Zeit in dieser Simulation. Sehr robust finden wir, dass die Pinwheeldichte und auch die übrigen Statistiken sehr nah an dem experimentell befundenen Wert sind. Wenn wir diese ganze Nicht-Lokalität weglassen, und das können wir, indem wir diesen Parameter g gleich 2 setzen, dann finden wir, dass die Pinwheels sich paarweise vernichten und die Pinwheeldichte rapide abnimmt. Und die stationären Lösungen sind ebene Wellen, die eine Pinwheeldichte von 0 besitzen. Dieses Modell reproduziert also die experimentell befundene Statistik, und es ist die einfachste Dynamik, die wir kennen, die das tut. Ja. So macht das Sinn, langreichweitige Verbindungen anzunehmen. Von dem, was wir kennen anatomisch, visuellen Cortex, macht das Sinn. Ja. Das sind Messungen von Axonen von einem Neuron, was hier sitzt. Dieses Neuron hat Synapsen mit Neuronen, die an diesen Stellen sitzen. All die schwarzen Punkte sind Terminals von diesen Neuronen. Das heißt, es gibt Verbindungen, direkte anatomische Verbindungen, intrakortikal über die Karte hinweg, über mehrere Periodizitäten. Das heißt, diese Nichtlokalität ist vorhanden und ist deshalb eine sinnvolle Annahme und ist konsistent damit, dass die gebraucht wird, um diese Pinwheeldichten-Statistik hinzubekommen. Das andere zu der speziellen Form, die wir angenommen haben, die eine sehr eingeschränkte Form ist, und die ergibt sich durch verschiedene Symmetrieannahmen. Ja, im Prinzip könnte man auch Terme zweiter Ordnung haben, verschiedene Terme dritter Ordnung. In dieser Theorie wird angenommen, dass die Dynamik symmetrisch bezüglich Translation, Rotation und Orientierungsshift, also Orientierungsshift ist die Multiplikation mit einer konstanten Phase, symmetrisch ist. Und aus diesen Symmetrieeigenschaften folgt, dass der zweite Term verschwinden muss. Würde er nicht verschwinden, würde man typischerweise hexagonale Strukturen bekommen. Und dass der dritte Term von dieser Art sein muss. Im Weiteren wird noch die Permutationssymmetrie, wie hier definiert, angenommen. Hätte man diese Symmetrie nicht, dann würde man Orientierungskarten finden, die nicht komplex sind, sondern reell. Das heißt, sie würden nur zwei verschiedene Farben haben. Nur zwei verschiedene Orientierungen würden präferiert sein. Das ist nicht, was man findet im Cortex. Deshalb scheint das eine sinnvolle Annahme zu sein. Und diese Symmetrieklasse, die schränkt jetzt diese Lösung ein. Aber umgekehrt kann man sagen, das Modell, was ich vorher angeschrieben habe, das ist spezieller als diese Symmetrieklassen, denn es nimmt einen bestimmten Kernel an, der Gauss gewählt ist. Man muss diese Annahme nicht machen, man kann auch andere Kerne verwenden. Der entscheidende Punkt ist, dass alle Modelle, die sich in dieser Symmetrieklasse befinden, die sind nah an der Kritikalität zumindest, haben die gleichen Lösungen, nämlich eine Superposition von ebenen Wellen mit gleichen reellen Vorfaktor und einer beliebigen Phase. Und diese Superposition ist so, dass gegenüberliegende oder Wellenvektoren von ebene Wellen mit gegenüberliegenden Wellenvektoren immer nur eine vorhanden sein darf. Das ist eine spezielle Eigenschaft dieser Lösung hier. Und deshalb kann man eine sehr anisotrope, zum Beispiel Karte bauen, wo alle Wellenvektoren auf einer Seite liegen, oder die sehr isotrope ist, wo es immer alternierend wechselt. Und dazwischen alle Möglichkeiten. Das ist den Parameter n, da gibt es 611 verschiedene Lösungen, grundverschiedene Lösungen. Und n, diese Anzahl ist die Anzahl der Moden, die man in dieser Superposition hat, die wächst mit der intrakortikalen Reichweite. Die wächst in diesem Modell, wo wir einen Gauss-Kern haben, skaliert die mit Sigma. Die wächst aber auch in den Fällen, wo wir den Kern mit anderen Funktionen als exponentiellen Abfall oder algebraischen Abfall beschreiben. So, das ist die Lösungsfamilie, und jetzt ist es interessant, die mittlere Pinwheeldichte über dieses Ensemble von Lösungen als Funktion von n sich anzuschauen. Ja, also n wächst in diese Richtung, das ist proportional mit der Reichweite der Wechselwirkung. Und die Pinwheeldichte, die fluktuiert erst so, und bei einem n, was ungefähr einer Periodizität von einem Lambda entspricht, ist die Pinwheeldichte ziemlich nah am experimentell gefundenen Wert. Diese gestrichelte Linie hier ist die Kreiskonstante Pi. Und diese Abbildung, die liegt nahe, dass diese Folge gegen Pi konvergiert. Und das kann man sogar analytisch zeigen. Analytisch im Limes n basiert auf dem zentralen Grenzwertsatz kann man annehmen, dass die Statistik der Karte an einem Ort gaussisch ist, und dadurch lässt sich diese Abschätzung der Dichte ausrechnen, und der Limes gegen unendlich, und man findet tatsächlich, dass dieser Limes exakt Pi ist. Also im Limes, unendlicher Kortex, unendliche Wechselwirkung, finden wir, dass die Pinwheel-Dichte exakt P ist. Und das ist der Moment, wo wir wirklich davon reden können, dass die Pinwheel-Dichte im P auch P ist. Bleibt die Frage, warum Pi? So, die Lösung legt nahe, dass, dass Karten, die eine Pinwheel-Dichte von Pi haben, sich dadurch auszeichnet, dass, dass diese statistisch gesehen sehr isotrop sind. Und das entspricht so ungefähr unserer, der Statistik, die wir in natürlichen Bildern finden. Vor allem, wenn wir an die natürlichen Bilder denken, die ein Affe sieht, wenn er sich im Wald bewegt, auf Bäumen klettert und seinen Kopf dreht. Ja, das ist so eins der Beispiele, die ein Affe typischerweise sehen würde. Zu einer ersten Approximation ist der Input von natürlichen Bildern isotrop. Und diese Pinwheel-Dichte von Pi hat möglicherweise was damit zu tun, dass es diese Eigenschaft von natürlichen Bildern gibt. Und das ist etwas, was ich genauer untersuche im Bernstein Fokus für Neurotechnologie in Frankfurt. Lass mich diesen Teil abschließen. Also was wir gefunden haben, war, dass es dynamische Faktoren geben scheinen, die die funktionale Organisation im visuellen Kortex erklären kann. Und es gibt natürlich Parameter, die diese Dynamik steuern würden, wie zum Beispiel die Periodizität oder die Reichweite der Verbindungen. Und diese Parameter, die scheinen unter genetischem Kontroll zu sein. Und das konnten wir explizit für die Periodizität zeigen in dieser Arbeit. Lassen Sie mich kurz zum zweiten Teil des Vortrags kommen, nämlich der Morphogenese und wie man ein Embryo baut. Und da möchte ich Ihnen ein paar Filme zeigen. Ich sehe nichts. Ich hoffe, Sie können etwas sehen an dieser Stelle. Was zu sehen sein sollte, ist ein Embryo-Ei in der Fruchtfliege, bestehend aus knapp 6000 Zellen. Wenn man einen senkrechten Querschnitt sich anschaut durch diese Fruchtfliege, findet man eine Einschicht von Zellen, die eine Nährlösung umgibt. Und was am Anfang der Gastrulation passiert, ist, dass sich diese Zellenmassen anfangen zu bewegen. Einzelne Zellen fangen sich an zu verformen und es bilden sich Furchen und ein Teil des Gewebes wird internalisiert. Und das ist Gewebe, was später zum Beispiel für unser Verdauungssystem verwendet wird. Der gleiche Prozess von einer anderen Seite betrachtet, ist hier unten gezeigt. Hier bildet sich die sogenannte ventrale Furche. Hier wird Gewebe internalisiert, also Gewebe wird gefaltet und ein Teil internalisiert, welches später für Muskeln zum Beispiel verwendet wird. Wobei diese Zellen später, die außen bleiben, bilden auch wirklich die Haut. Und solche Dinge wie Nervenzellen, was Sie hier sehen, auch ist der spätere Kopf, der sich in diesem Fliegenei herausbildet. Ja auch. Und hier geht es darum zu verstehen, wie diese faszinierenden Bewegungen auf dem Gewebelevel gesteuert werden von dem Lebewesen. Und das ist ein interessantes Problem, was mehrere Skalen hat. Ja, es gibt die Skala des Gewebes, auf denen sich die Struktur herausbildet. Es gibt die Skala der Zellen, der einzelnen Zellen, deren individuelle Verformung so gesteuert werden muss, dass auf dem Gewebe das Richtige geschieht. Und es gibt die Skala der Moleküle. Denn die Bewegung der einzelnen Zellen und die Verformung der einzelnen Zellen ist durch molekulare Motoren gesteuert, durch Eigenschaften des Zytoskeletts, die sich aus vielen Molekülen zusammensetzt. Und die Art, die Weise, wie wir das angehen, ist, wir arbeiten mit experimentellen Laboren zusammen, die eine große Anzahl von Image-Daten produzieren über ein Lebewesen, ja, in diesem Fall die Fruchtfliege, zu dem Zeitpunkt, wo sich eine dieser morphogenetischen Änderungen herausbildet. Und dann rekonstruieren wir aufgrund dieser Rohdaten, rekonstruieren wir die Geometrie der Zellen als Funktion der Zeit, die Zellform und wie sie sich verändert über die Zeit. Und das Ganze soll idealerweise irgendwann, aber das Feld ist weit davon entfernt, zu einem physikalischen Modell des sich entwickelnden Fliegeneis führen. Aber auf dem Weg kann man schon sehr viel Verständnis gewinnen. Diese Charakterisierung der Geometrie ist ein sehr sensibler Phänotyp und man kann viele Perturbationen, die experimentell möglich sind, wie zum Beispiel genetischen Knockout und deren Konsequenzen, kann man durch Quantifizierung der Geometrie und die Konsequenzen, die diese Perturbationen auf Cell-Shape-Änderungen hat, kann man die quantifizieren und überhaupt erst detektieren. Und diese Verfahren sind besonders interessant, wenn man gleichzeitig noch relevante Moleküle imagen kann und die auch quantifizieren und diese Koordinatensysteme betrachten, wie zum Beispiel die molekularen Motoren, die dafür verantwortlich sind, diese Deformation hervorzurufen. Und ich will Ihnen nur kurz einige Beispiele skizzieren. Hier ist ein Beispiel von dem Trachelen in der Fruchtfliege. Das ist ein Kanalsystem, was für Atmung verwendet wird, für Sauerstoffaustausch in dem frühen Embryo der Fruchtfliege. Und hier geht es auch um die Frage, was die Geometrie dieser Röhren, dieses Röhrensystem steuert. Ja, die wird gesteuert durch die Ausformung und Veränderung der Form von einzelnen Zellen. So hat man diesen schönen Zusammenhang zwischen das, was auf dem Gewebelabel passiert, auf dem Gewebelayer und das, was auf dem Zelllayer passiert. Und diese Zellen und deren Oberfläche, die angrenzt zu dieser Röhre, haben wir quantifiziert, also die Ausprägung der Röhre selbst und die Oberflächen dieser Zellen. Und wie sich diese Oberflächen der Zellen verändert, wenn man bestimmte Gene ausnockt. Und in dieser Arbeit haben wir gefunden, dass wenn man dieses bestimmte Gen, SARC42, ausnockt, dass die Geometrie dieser Zellen, die diese Röhre umgreifen, der Oberflächen der Zellen, die diese Röhre umgreifen, sich stark verändert und von einer Ausrichtung, die entlang der Röhre ist, zu einer Ausrichtung, die senkrecht zur Röhre ist. Und dadurch verändert sich die Geometrie sehr stark dieser Röhre und führt zu einer Missbildung des Embryos. Ja. Und solche Effekte sind sozusagen detektierbar mit unseren Methoden. Auch hier ein Beispiel, Furchen auf der dorsalen Seite des Fliegenembryos, die sich hier bilden, die es besser zu verstehen gilt, denn die sind typisch für viele morphologische Änderungen. Und hier haben wir gefunden, dass bei gleichzeitiger Labelung der Geometrie der Zellen und der Junctions, der Verbindungen zwischen den Zellen. Ja. Diese verschiedenen Zellen, die sich im Gewebe befinden, die sind durch diese Zellen hier, durch diese Moleküle verankert. Und diese verankernden Moleküle, die wandern in diesem Prozess nach unten, ziehen dabei die Nebenzellen nach innen. Und dieser Bereich, der oberhalb dieser Zelle ist, der wird instabil, weil er nicht mehr verbunden ist mit dem Gewebe und wird resorbiert und löst sich auf. Und das ist, wie wir in dieser Arbeit zeigen konnten, maßgeblich dafür, dass es zu dieser Einstülpung des Gewebes hier kommt. Auch auf der anderen Seite des Fliegenembryos eine ähnliche Geschichte, auch eine Einstülpung des Furus, aber der Mechanismus ist ganz anders, wie wir hier zeigen konnten in dieser Arbeit. Hier geht es nicht um die Verbindung der Zellen, die Junctions, die wandern nicht nach unten, sondern die bleiben oben und es kommt hier zu einem kontrahierenden Netzwerk, was sich aus molekularen Motoren und Aktinfilamenten zusammensetzt. Also ein sehr anderer Prozess, was seltsam ist, weil es im Prinzip dasselbe Problem ist. Man will einen Teil des Gewebes internalisieren und muss da eine Faltung erstellen. Aber auf zwei Seiten der Fliege wurde ein sehr unterschiedlicher Mechanismus verwendet. Und was wir hier was bekannt ist, ist, dass anders als Turing angenommen hat, ist von der Mutter und genetisch festgelegt, wo das passieren wird, wo diese Einstülpung passiert wird. Also es ist nicht, wie Turing seinerzeit dachte, spontane Symmetriebrechung, aber die Dynamik findet in einem späteren und vielleicht auf eine subtilere Weise statt, nämlich in der Herausbildung des Actin-Myosin-Netzwerkes, welches die Kontraktion der Zellen bewirkt. Hier ist es in einer Zelle gezeigt. Es finden solche sogenannte Koaleszenzen statt, die einhergehen mit einer Kontraktion. Das Ganze deutet auf eine ratscheartige Dynamik. Und wenn man das kollektiv anschaut, dann sieht man eine bemerkenswerte Dynamik. Man sieht diese anfänglichen Koaleszenzen in einzelnen Zellen und mit der Zeit formt sich ein viele Zellen umspannendes kontraktiles Netzwerk heraus. In einer sehr interessanten Dynamik, die noch weitestgehend unverstanden ist, die aber sehr viel autonome Steuerung vermuten lässt. Das heißt, um diesen Teil abzuschließen, in vielen, vor allem in simplen Organismen, findet man, dass viele Prozesse sehr eng genetisch kontrolliert sind. In komplexeren Organismen und an späteren sozusagen Stadien der Entwicklung eines Organismus findet aber auch immer mehr Evidenz für dynamische Effekte und dass dynamische Strukturbildung eine große Rolle spielt. Ich bin fast bei meinem Ende des Vortrags. Ich möchte lediglich ein paar Slides über meinen Ausblick liefern. Und zwar darauf ausbauend, dass wieder zurückkommend zu Turing, den wir alle, den das Feld, vermisst hat, nach seinem, er hat uns leider verlassen, allein gelassen mit unseren Problemen. So musste das Feld ohne ihn weitergehen, das Feld der künstlichen Intelligenz. Und ich habe hier verschiedene Konzepte aufgelistet, die in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten entstanden sind. Das Perzeptron, David Marr war sehr einflussreich, das Phänomen der Selbstorganisation und ihre Rolle bei der künstlichen Intelligenz. Das Hopfield-Netzwerk als Modell für Gedächtnis, das war vielleicht ein interessantes Benchmark, als Deep Blue Kasparov zum ersten Mal besiegt wurde, hat. Wo ist Hall 9000 geblieben? Die modernen Gebiete künstliche Intelligenz sind, würde ich sagen, die Robotik, das Machine Learning und die Computational Neuroscience. Und wir wären wahrscheinlich weiter, muss man sagen, wenn Alan Turing noch hätte beitragen können zu diesen Gebieten. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass selbst heute noch wir nur sehr spezifische Probleme lösen können mit Verfahren, die aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz schaffen. Was ist das Problem? Das Problem ist möglicherweise Computer Power. Wir haben noch nicht genug Computer Power, aber Sie kennen alle das Mooresche Gesetz. Bald wird es soweit sein, dass wir so viel Computer Power haben wie das menschliche Gehirn. Genauso viel Bits umherschaufeln können, wie das menschliche Gehirn das tut. Werden wir damit das Problem gelöst haben? Ich persönlich glaube nein. Und um ein bisschen provokativ zu sein, glaube ich, ist es sogar denkbar, dass ein E. coli-Bakterium näher an der Human Intelligence ist als ein Roboter, der durch einen Supercomputer mit geeigneter Software kontrolliert wird. Das führt mich auf das letzte Slide und das ist im Wesentlichen eine Überleitung zu Professor Ramisch, nämlich, dass wir in der Frankfurt Vision Initiative dieses Problem im Speziellen im Hinblick auf das visuelle System oder das Sehenlernen angehen. Also was wir verstehen wollen, ist wie wir ein System bauen können und wie wir die Funktion eines Systems verstehen können, was dieses Einfache leistet, nämlich zu erkennen, dass das Gras ist, das Wasser, dass der Himmel und das Mie. Und dass es auch die Beziehung zwischen diesen Objekten herstellen kann und dass es dieses leisten kann unter sehr vielen verschiedenen Umständen und Umgebungen und dass es verallgemeinern kann. Also wenn es irgendwo mal Wasser gesehen hat und einen Wald, das ist auch das nächste Bild, was ganz anders ist, auch wieder Wasser und Wald sehen kann. Und wie gesagt, hier leite ich über zu Ramisch und einem Vortrag. Möchte ich aber Ihnen noch danken, Zuhörenden, und bin natürlich für Fragen offen.